Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Schön, dass so viele den Weg heute Morgen gefunden haben. Die Sonne scheint draußen. Ich denke, es darf uns sehr gut gehen. Es gibt immer viele Sachen, die einen beeinflussen. Und im Moment, ja, es gibt so ein allgegenwärtiges Thema. Und trotzdem denke ich, es ist sehr wichtig, immer wieder auch den Fokus auf Gott zu setzen und zu sagen, Gott, ich möchte, dass meine Gedanken und mein Herz ganz besonders von dir beeinflusst werden. Amen. Amen. Ja, ich glaube, das ist was sehr Gutes und wir haben mit dem Gebet eine mächtige Waffe. Wir haben mit unserem Gott einen sehr guten himmlischen Vater auf unserer Seite, der uns auch beschützen möchte, körperlich, seelisch und geistlich. Und das dürfen wir in Anspruch nehmen. Was nicht heißt, dass wir kopflos durch diese Welt rennen, aber es bedeutet, dass wir einen besonderen Segen haben von unserem himmlischen Vater und dass wir das in Anspruch nehmen dürfen, auch an diesem Morgen, auch die nächsten Tage. Ich freue mich, wie gesagt, dass ich hier sein darf. Ich heiße Michael, bin Pastor, eine Freikirche weiter, so in diese Richtung da, 15 Minuten ungefähr. Und der, echt die andere Richtung? Oh, meine Güte. Oh Mann. Okay, in die Richtung wären es ein paar mehr als 15 Minuten. Da muss man einmal um den Erdkreis rum. Könnte man auch mal ausprobieren. Also ich... Dieser Predigertausch wirklich, worum, wie stehen wir denn gerade rum? Richtig, da bin ich gekommen, dann ist es doch mehr so, oder? Da, ja, gut, dann machen wir diese Richtung hier. Richtung Kreuz, Halleluja, yes. Das gefällt mir, das ist schön. Also wir haben diesen Predigertausch, machen wir regelmäßig, das ist schon fast Routine geworden, habe ich das Gefühl. Und das ist auch echt gut so, ich glaube, das ist eine echte Win-Win-Situation für uns als Pastoren. Ich hoffe auch für euch als Gemeinde. Meine Gemeinde schätzt es sehr. Wenn ich dann nächste Woche komme, dann weiß ich jetzt schon, sie werden sagen, Mensch, Michael, der Alex, der hat wieder so ein gutes Wort gebracht. Das war so super, das hat uns so ermutigt. Und dann freue ich mich natürlich auf der einen Seite, ne? Ich freue mich, weil meine Schäfchen irgendwie gute Nahrung gekriegt haben und alle gute Laune haben, das ist tipptopp. Aber frag mich dann auch, mögen die den Alex jetzt lieber als mich oder was ist da los? Ne? Also, ihr möchtet ja sicherlich auch euren Pastor ermutigen, oder? Ihr möchtet einen Pastor haben, der gute Laune hat, oder? Mit einem Pastor, der gute Laune hat, da profitieren alle von, auf jeden Fall, definitiv. Also, wenn du das möchtest, dann darfst du nächsten Sonntag zu Alex hingehen. Vielleicht nicht alle auf einmal, dann fällt das auf. Ja. So nacheinander vielleicht, ne? Sagen, hey Alex, der Michael, der hat so gut gepredigt letzte Woche. Aber, dass du jetzt hier bist, das ist noch viel besser. Okay, wer ist dabei? Oh, das ist gut. Also, ich habe 3, 4 Hände gesehen, das reicht schon. Das ist sehr schön. Ich habe die letzten 3 Male habe ich über das Thema Liebe gesprochen. Heute werden wir ein bisschen woanders einsteigen. Und trotzdem glaube ich, dass dieses Thema Liebe wirklich, wirklich zentral ist, ja. Es steht in der Bibel mit Nachdruck im Neuen Testament, das höchste Gebot, das Wichtigste, das Beste, was wir tun können, ist, dass wir voller Liebe sind und davon was weitergeben. Und das möchte ich einfach nochmal an diesem Morgen kurz so in deine Erinnerung hineinrufen, wenn du irgendein Problem haben solltest. Mit dir selbst, mit Gott, mit jemand anderem, mit deinem Nachbarn, mit deinem Chef, mit deinem kleinen Gruppenleiter, mit deinem Dienstgruppenleiter. Überlege mal, ob es vielleicht eine Lösung sein könnte, mehr Liebe zu haben. Ich könnte mir vorstellen, dass sich 90% aller Probleme auflösen lassen mit mehr Liebe. Könnte das sein? Manchmal brauche ich mehr Liebe für mich, manchmal für meinen Nächsten, manchmal brauche ich mehr Liebe zu Gott. Aber es kann einen unglaublichen Unterschied machen, ob mein Herz voller Liebe ist oder nicht, da entscheidet sich, ob die Sache gut ausgeht oder nicht. Also, denkt daran, mit der Liebe, vergesst es nicht. Heute geht es mir nochmal um ein ganz anderes Thema. Wir sind jetzt ja so in das Jahr 2020 gestartet und es ist schon der 1. März. Gibt es jemanden, der einen Neujahrsvorsatz hatte? Der sich was vorgenommen hat fürs neue Jahr. Tatsächlich, da gibt es jemanden. Okay, da hinten so eine halbe Person, auch nicht schlecht, ja. Das ist gut. Ist ja vielleicht ein bisschen aus der Mode gekommen, so ein bisschen moderner funktioniert das Ganze über Apps, ja. Also, ja, Neujahrsvorsätze mache ich, weil ich merke, ich möchte irgendetwas verbessern. Irgendwie war mein Leben noch nicht so richtig gut. 2019 hat nicht so geklappt. Ich bin unzufrieden. Ich will irgendwas besser machen. Also, Neujahrsvorsatz oder halt eine App, ja? Notizzettel-App, ich schlaf genug-App, richtiger Schlafrhythmus-App, ich trinke genug Wasser-App, sei nett zu deinem Pastor-App, ich strukturiere meinen Tag besser-App und so weiter, ja? So kleine Hilfsmittel. Interessanterweise funktioniert das dann manchmal auch nicht so richtig, aber grundsätzlich nehmen wir uns etwas vor, weil wir ein sinnvolles Jahr haben möchten. Vielleicht sagst du 2019, da ist nicht alles so rund gelaufen und dann hast du eine Idee davon, wie das 2020 besser sein könnte. Vielleicht sagst du, ich möchte mehr Gemüse essen. Wow, das ist natürlich ein sehr tiefer, ein unglaublicher Punkt. Ja? Oder du sagst vielleicht, ich möchte einmal die Woche Sport treiben. Und das Interessante an diesen Neujahrsvorsätzen und auch an diesen Apps ist dann irgendwie, ob ich das umgesetzt kriege oder nicht, das verändert mein Leben nicht grundlegend. Dann kann ich vielleicht sagen, okay, ich habe 2020 ein bisschen mehr Gemüse gegessen, herzlichen Glückwunsch dazu, ist ja auch nicht schlecht, aber verändert das mein Leben im Kern? Bringt das wirklich einen kompletten Unterschied in meinen Alltag hinein? Wenn du 2019 nicht so ganz da gewesen bist, wo du vielleicht gerne gewesen wärst, einmal die Woche Gemüse, wird das dein Leben verändern? Einmal die Woche mehr Sport? Oder ich sag mal für die sehr Anständigen unter euch, die möchte ich noch ein bisschen ärgern heute Morgen. Wer von euch ist ein ganz anständiger, frommer, netter? Fromm sind wir schon, oder? Das ist immer die Frage, was meint man jetzt damit? Ne? Fromm kann auch so ein bisschen abschätzig, also die Frommen halt. Ne? Also wir sind alle natürlich anständig und fromm und nett, das ist sehr gut. Bis man jemanden so richtig kennenlernt, ne? Dann manchmal nicht mehr. Okay, da hat es jemand verstanden. Also für die Frommen, für die Netten, mein 2019 war nicht so das erfolgreiche Leben. Jetzt werde ich nicht nur 3 Kapitel Bibel am Tag lesen, ich werde 6 Kapitel am Tag lesen. Wird das mein Leben völlig verändern, auf den Kopf stellen? Ich habe eine halbe Stunde gebetet, jetzt werde ich eine Stunde beten. Funktioniert das? Wird dann alles besser? Das ist eine gemeine Frage, oder? Weiß man gar nicht richtig, was man sagen soll. Du kannst es mal, wenn du glaubst, dass es funktioniert, kannst du es mal mit dem 10. probieren. Da wird sich auch dann die Gemeindeleitung sehr freuen. Ich habe 10% gegeben. Ich möchte, dass mein Leben noch besser wird. Ich gebe 20%. Da tun wir uns doch ein bisschen schwerer mit irgendwann. Ne? Was braucht es, damit wir sagen können, mein Leben ist einen Schritt weitergekommen? Es ist irgendwie nicht mehr da, wo es vielleicht 2019 war, sondern ich bin irgendwie auf ein neues Level gekommen. Ich bin einen Schritt weitergekommen mit meinen Gedanken. Ich bin einen Schritt weitergekommen mit dem, was ich tue. Es ist im Kern etwas weitergekommen. Wie schaffe ich das? Wie mache ich das? Ich möchte heute Morgen eine Einladung aussprechen, die, glaube ich, Gott für jeden Einzelnen hat an diesem Morgen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott dich einladen möchte, ein sinnvolles Jahr 2020 zu haben. Und er sagt, sei ein Teil meiner Geschichte. Sei ein Teil der Geschichte Gottes. Sei ein Teil von dem, was Gott tun möchte. Und du hast ein sinnvolles Jahr. Und es wird im Kern, in deiner Grundhaltung, in deiner Lebensausrichtung, es wird etwas anders werden. Und es ist egal, wo du im Glauben stehst, ob du jetzt schon sehr, sehr lange in die Krishona Rümlang kommst. Ich habe heute Morgen mit Rees gesprochen. Der geht schon 20 Jahre hier, seit er 17 ist, hat er gesagt. Also schon 17, stimmt. Ja, genau. Also schon jemand, der sehr lange auch im Glauben unterwegs ist. Vielleicht gibt es auch Leute hier, die sind noch nicht so lange im Glauben unterwegs. Für die ist das neu. Vielleicht bist du heute Morgen hier. Und die Sache mit dem Glauben ist dir auch vielleicht sogar fast ein bisschen fremd. Oder du weißt noch so gar nicht, soll ich glauben, soll ich doll glauben, ein bisschen glauben? Wie genau sieht mein Glaube eigentlich aus? Für jeden spricht Gott eine Einladung aus. Und er sagt, Hey, Christian, Ulrike, Daniela, sei ein Teil meiner Geschichte. Sei ein Teil von dem, was ich tun möchte, auch in diesem Jahr. Vielleicht hast du dir etwas vorgenommen und es hat schon nicht geklappt und du hast die App schon wieder gelöscht. Oder es gibt kein Gemüse mehr auf dem Tisch. Ich lade dich ein, egal wie dein Leben aussieht. Gott lädt dich ein, sei ein Teil von dem, was ich tun möchte. Und das wird dein Leben verändern. Es wird etwas Neues hineinbringen, eine neue Perspektive. Ich lese einen ungewöhnlichen Text mit euch, den Stammbaum von Jesus. Und ihr werdet feststellen, dass Jesus nicht einfach nur aus dem luftleeren Raum so auf die Erde gepurzelt ist, ja? Sondern da waren Menschen im Vorfeld, die Gott gebraucht hat, damit Jesus auf dieser Erde aufwachsen kann. Da sind Menschen Teil der Geschichte Gottes geworden. Und das ist der Bibel so wichtig, dass hier die ganzen Namen aufgelistet werden. Das sind drei Seiten mit dem Beamer, ich werde Seite 2 einfach mal überspringen. Ja. Verzeichnis der Vorfahren von Jesus Christus, dem Sohn Davids und dem Sohn Abrahams. Abraham war der Vater Isaaks, Isaak der Vater Jakobs, Jakob der Vater Judas und seiner Brüder. Judah war der Vater von Peres und Serach, ihre Mutter war Tamar. Peres war der Vater von Hezron, Hezron der Vater von Ram, Ram von Aminadab, Aminadab von Nachschon, Nachschon von Salmon, Salmon von Boas, die Mutter des Boas war Rahab, Boas war der Vater Obeds, Obeds Mutter war Ruth, Obed war der Vater Isais. Überspringe ich. Asor von Zadok, Zadok von Achim, Achim von Eliud, Eliud von Eleazar von Matan, Matan von Jakob. Jakob war der Vater von Josef, dem Mann der Maria. Sie war die Mutter Jesu, der auch Christus genannt wird. Insgesamt sind es also von Abraham bis David 14 Generationen, von David bis zur Verbannung nach Babylon wieder 14 Generationen und von der Verbannung nach Babylon bis zu Christus noch einmal 14. Dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt. Gott ist jemand, der auf diese Erde schaut und der sich denkt, ja, das ist schon manchmal ganz okay, was hier so läuft, aber ich hätte es gern noch ein bisschen anders. Ja? Vielleicht ist dir das auch schon aufgefallen, du läufst durch das Leben und du merkst, da könnten Sachen noch mal besser funktionieren. Du schaust in diese Gemeinde und denkst, Mensch, ah, da könnten Sachen noch mal besser passieren. Und was macht man dann? Was macht man? Das ist jetzt wirklich off-topic. Spontaner Gedanke, um euch wieder ein bisschen herauszufordern. Was macht man, wenn man merkt, dass in dieser Kirche etwas besser laufen könnte? Oder das, was fehlt? Was macht man dann? Man geht zum Pastor und sagt, Pastor, ich habe eine Idee, man müsste mal, da sollte doch mal jemand, warum habt ihr denn nicht schon längst? Ist euch noch nie passiert, oder? Man übernimmt Verantwortung, natürlich. Man sagt, wow, Gott hat mir etwas offenbart. Ich sehe, dass etwas besser laufen könnte. Ich übernehme Verantwortung und sage, ich bin bereit. Wenn ich etwas sehe, dann bin ich bereit. Wenn ich etwas sehe, fange ich nicht an zu meckern und zu kritisieren, sondern dann bin ich bereit. Amen? Ah, Amen? Ja, ja, ja. Hey, das ist harter Tobak heute Morgen, ich weiß. Okay, darum soll es auch überhaupt nicht gehen. Gott macht sein Ding nie alleine. Er sucht immer Menschen, durch die er handeln kann. Er sucht Menschen, durch die er etwas tun kann. Er sucht Menschen, die beten. Gott geht nicht hin und sagt, okay, ich bin allmächtig, ich schicke ein paar Engel, ich regel die Sache, bumm's aus, dann ist alles perfekt. Sondern er will Menschen gebrauchen. Er selbst könnte es vielleicht besser machen, aber er sagt, ich benutze Menschen. Am Ende, Matthäus 28, Jesus sendet seine Jünger aus. Er hat angefangen, er ist am Kreuz gestorben, er ist auferstanden, er hat das Wunder vollbracht und jetzt sind Menschen dran. Gott arbeitet immer zusammen. Er macht es nicht alleine. Wenn du ein sinnvolles Jahr 2020 haben möchtest, wenn du Teil der Geschichte Gottes sein möchtest, dann ist da ein Gott, der sagt, hey, das ist gut, das möchte ich auch. Genauso wie er die Apostel gesendet hat, genauso wie Menschen in diesem Stammbaum auftauchen und Teil der Geschichte sind, dass sie sogar in der Bibel drinstehen, aber genauso möchte Gott, dass du ein Teil seiner Geschichte bist. Dass du nicht über diese Erde läufst und denkst, okay, wie bekomme ich das hin, einmal die Woche Gemüse zu essen? Das ist gut, noch mehr ist übrigens noch besser, viel hilft viel an der Stelle. Aber das kann nicht das sein, worum sich das Leben dreht, worum sich meine Gedanken drehen, wie kann ich ein besseres Jahr haben? Wenn ich sage, Gott, wie kann ich ein Teil deiner Geschichte sein, bin ich mit meinem Leben auf einer ganz anderen Ebene und kann Erfüllung darin erfahren, ein sinnvolles Leben daraus erfahren, dass ich ein Partner Gottes bin, dass ich ein Werkzeug Gottes bin, dass ich einen Unterschied mache, dass das Leben, was ich empfangen habe, dass ich feststelle, dass sogar Leben von mir ausgeht. Dass sogar da, wo ich bin, ja, die Bibel sagt, Ströme des lebendigen Wassers sollen fließen durch uns. Das heißt, ich empfange Leben von Gott und da, wo ich bin, da darf ich einen Unterschied machen und darf dieses Lebenswasser wieder weiterfließen. Ein Teil der Geschichte Gottes. In diesem Stammbaum ist es sehr interessant, wenn man mal genauer einsteigt, was für Namen dort auftauchen. Ich kann da jetzt nicht ins Detail eingehen, das sind viele biblische, alttestamentliche Geschichten, auch die dahinter stecken. Ihr müsst euch mal ein Buch dazu kaufen oder das eigenständig recherchieren. Das sind sehr interessante Persönlichkeiten. Ich will nur ganz grob das anreißen. Zuerst einmal sind es Abraham und David, die erwähnt werden. Da geht es um so eine Art Qualitätsmerkmal. Wenn die Leute das damals gelesen haben, wow, der stammt von Abraham und von David ab. Wow, krasser Typ. Der hat was zu sagen. Das ist jemand. Das ist einer von uns. Der gehört dazu. Eine Auszeichnung. Ja, hat jemand ein Pferd zu Hause? Tatsächlich, yeah, come on. Also ich kenne mich nicht so aus mit Pferden, ja, aber ich habe mal gehört, manchmal gibt es ja auch so Stammbäume. Bei Hunden soll es das auch geben. Und dann guckt man, wow, von wo stammt denn das Pferd ab, ja? Und das bestimmt, wie wertvoll das Pferd ist. Wie kostbar das ist, was es drauf hat, wie viel Geld man vielleicht dafür bezahlen muss. Das war ein Ausweis, ein Qualitätsmerkmal. Abraham und David, wow, das hat was hergemacht. Die Leser wussten, Abraham und David waren Teil der Geschichte Gottes. Dann muss es dieser Jesus auch irgendwie sein. Und jetzt passiert aber in diesem Stammbaum etwas mega Interessantes. Es tauchen dort nämlich auch Namen auf, die alles andere als vorzeigbar sind. Prostituierte, Nichtjuden und Ehebrecher. Kann man sich das vorstellen? Auf einmal tauchen hier Namen in diesem Stammbaum auf, wo sich einem so der Magen umgedreht hat, wo so jeder Jude dachte, ach du meine Güte, können wir diesen Namen bitte schwärzen? Können wir da so einen schwarzen Balken rüberlegen? Wo jeder Schwiegervater denken würde, oh bitte nicht. Und sie stehen hier trotzdem drin. Gott hat Geschichte mit Menschen geschrieben, die nicht immer nur oberheilig gewesen sind, die nicht perfekt waren. Gott hat Geschichte mit Menschen geschrieben, die nicht dem Bild entsprachen, wo man dachte, wow, das ist aber ein Mann Gottes. Wo nicht jeder dachte, boah, der muss aber eng mit Gott unterwegs sein, das ist aber ein treuer Beter, das ist aber ein guter Mann. Hier tauchen Leute auf, von denen man von außen denken würde, die müsste Gott aber fleißig ignorieren. Ja. Der ist gut, der Mann hier vorne. Der ist super, top. Ja. Und das ist doch kurios. Gott sagt sich, mit denen schreibe ich Geschichte. Stell dir das mal vor. Ja, du guckst vielleicht auf dein eigenes Leben und denkst, ich habe nicht gut genug aufgepasst, ich weiß gar nicht genug. Meine Fähigkeiten sind nicht. Wenn ich so schön singen könnte wie der Rees, wenn ich bessere Eltern gehabt hätte, wenn ich mehr Glaube hätte, wenn ich vielleicht mehr Zeit hätte, mehr Lust hätte, wenn ich frommer wäre, wenn ich doch mehr Bibel lesen könnte. Und Gott sagt sich, Ich möchte mit dir Geschichte schreiben. Ich möchte, dass du ein Teil meiner Geschichte wirst. Das heißt nicht, dass alles in deinem Leben gut ist. Heißt nicht, dass Gott nicht auch deine Umstände segnen will. Heißt nicht, dass du auch ein heiliges Leben führen sollst. Aber da ist erst einmal ein Gott, der dich sieht und denkt, wow, mit dem möchte ich Geschichte schreiben. Der soll ein Teil von dem werden, was ich auf dieser Erde tun möchte. Und das hat er mit Menschen getan, die sündiger waren als du, die schlechtere Umstände hatten als du, die weniger Lust hatten als du. Aber Gott nimmt Menschen, er spricht Berufungen aus und das über jeden Einzelnen. Wenn man diesen Stammbaum genauer studiert, dann wird einem das bewusst, auf was für Menschen Gott sich manchmal einlässt. Und da steckt auch eine große Hoffnung drin. Das bedeutet, Gott lässt sich auch auf mich ein. Er lässt sich auch auf dich ein. Und das Verrückte ist, Gott gebraucht sogar Leute, die du ziemlich komisch findest. Wo du denkst, nee, also so eine Meinung, nee, das geht gar nicht. Also wie der letztens die Bibel ausgelegt hat, was er gebetet hat. Und also auch der tut ja gar nichts in der Gemeinde. Oder Gott gebraucht Menschen. Er möchte, dass sie ein Teil seiner Geschichte sind. Und da geht es nicht einfach nur um eine Auszeichnung, weil er so toll ist, sondern das hat etwas mit der Liebe Gottes zu tun. Das hat was mit der Entscheidung Gottes zu tun, dass er sagt, du bist wertvoll, du bist kostbar, du darfst ein Teil dessen sein, was ich tun möchte. Wir sind Partner. Und wenn ich das annehme, wenn ich sage, wow, Gott, ich sehe mich nicht nur so, wie ich mich selbst sehe oder wie vielleicht andere mich sehen, sondern ich schaffe es, aus deiner Perspektive heraus mich zu betrachten und ich sage Ja zu der Einladung, die du aussprichst, dann bringt es mein Leben weiter. Dann bringt es mein Leben einen entscheidenden Schritt weiter. Es ist egal, wer du bist, was du kannst, wo du herkommst, was du glaubst. Also schon gut an das zu glauben, was in der Bibel steht, ja? Aber da ist ein Gott, der dein Leben sieht und der auch an diesem Morgen in der nächsten Woche eine Einladung aussprechen möchte. Faszinierend ist die Geschichte, oder ich fange mal anders an. Vielleicht hängst du manchmal an der Stelle und denkst, ich sehe mein Leben und ich wüsste nicht, wie das, was ich kann, wo ich drinstecke, wie das Teil einer göttlichen Geschichte sein soll. Michael, das klingt jetzt irgendwie gerade so abstrus und so abgehoben. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn geben? Es gibt eine Begebenheit in der Bibel. Jesus und seine Mitarbeiter, seine engsten Kollegen sind mit unterwegs. Und Jesus hält so ein Tagesseminar. Wart ihr schon mal auf einem Tagesseminar? Ja, manchmal haben wir Rühmlang, Oberwenigen, Krischone auch so ein Tagesseminar. Und was gibt es dann am Ende vom Seminar, wenn alles vorbei ist? Apero. Es gibt Apero. Oder? Gibt immer Apero. Das ist lustig, weil in Deutschland kannte ich das überhaupt nicht. Also da gibt es dann vielleicht Kaffee hinterher. Und hier gibt es immer Apero. Das finde ich sehr schön, ja. Super, super, Apero-Kultur, echt mega gut. Tipptopp. Das Interessante ist, in der Bibel hatten die auch schon so eine Apero-Kultur. Also es tut mir leid, das haben jetzt nicht die Schweizer erfunden, ja. Es gibt ja diese Ricola-Werbung, kennt ihr die? Wer hat es erfunden? Schweizer haben es erfunden, ja. Also ich dachte, die Schweizer hätten Apero erfunden, aber das hat eigentlich Jesus erfunden. Ist ja auch noch besser. Die machen ein Tagesseminar und der Sprecher redet dann ein bisschen zu lang, das kommt wohl auch vor, spät geworden. Und dann sagt Jesus zu seinen Mitarbeitern, so, die Stimmung ist gut, wir könnten die Leute nach Hause schicken, aber der Weg ist noch lang und die haben jetzt alle, ich habe so lange geredet, die haben bestimmt Hunger, macht doch nochmal ein Apero hinterher. Und die Jünger sagen, ey, sorry, schlechte Organisation, das hättest du vorher sagen müssen. Wir können jetzt nicht immer, hier Apero Riesch willst du auch noch, geht's noch, ja? Wie soll das funktionieren? Ja? Jesus lädt dich ein, sei Teil meiner Geschichte. Und was sagst du? Ja, Jesus, nee, es geht jetzt gerade irgendwie nicht. Also, da werde ich schon einen Grund finden, warum das nicht geht. Aber es geht auf jeden Fall nicht. Vielleicht, wenn irgendwas anders wäre oder du das mal eher gesagt hättest oder irgendwas. Und was sagt Jesus? Du machst jetzt ein Apero. Los jetzt. Und dann sagst du, ich habe ja jetzt auch mal 3 stinkende Fische und dann habe ich hier noch so ein bisschen alten Käse, da ist schon Schimmel drauf und so. Wie soll ich damit Apero machen? Und Jesus sagt, mach ein Apero. Und du stehst vielleicht da und denkst, also, ich hab nichts, ich kann es nicht geben, ich kann es nicht liefern. Und dann sagt Jesus, gut erkannt. Richtig, kannst du nicht. Du kannst es nicht liefern. Das, was ich durch dich tun möchte, was ich durch dich tun möchte, sagt Jesus, ist viel, viel größer als das, was du geben könntest. Das, was du hast, ist gemessen an dem, was ich durch dich tun möchte, viel zu wenig. Deine Umstände sind viel zu schlecht. Dein Gebetsleben ist viel zu schlecht. Deine Gaben sind viel zu gering. Aber gib mir doch das bisschen, was du hast. Gib mir doch einfach das bisschen, was da ist. Nicht mehr und nicht weniger. Und es ist eigentlich auch ziemlich entspannend, weil es ja bedeutet, ich mache das, was ich kann und da gebe ich mein Bestes. Die beste Kaffeemaschine für die Krishona, nicht für mich zu Hause. Ich gebe fürs Reich Gottes das Beste, was ich habe. Ich gebe alles beim Singen, beim Handshake, außer heute gebe ich mein Allerbestes und ich lächle, was das Zeug hält. Und ich gebe mich rein, aber in dem Wissen, dass es viel zu wenig ist und dass es niemals reichen wird. Das reicht nicht, was du hast. Es reicht nicht, was du gibst. Deine Umstände sind nicht gut genug. Damit muss man sich abfinden. Aber was ich habe, das gebe ich Gott. Das gebe ich ihm, das lege ich ihm hin. Er tut das Wunder, nicht du. Er macht was Gutes draus. Wäre das anders, dann wäre es nicht seine Geschichte, sondern die Geschichte deiner tollen Organisation. Die Geschichte deines schönen Singens. Die Geschichte deines tollen Glaubens. Die Geschichte deiner tollen Fähigkeiten. Aber es ist immer noch Gottes Geschichte. Es ist immer Gottes Geschichte. Und das bedeutet, wir müssen uns damit abfinden, dass was wir haben, was wir geben können, wir geben das Beste, was wir haben, absolut. Wir legen uns nicht auf die faule Haut. Die Jünger mussten gucken, dass sie alle Fische, und stinken sie noch so sehr, und alle Brote, die es da gibt, die hatten die Aufgabe, die zusammenzukratzen. Ja? Das Beste, was sie hatten, haben sie gegeben. Das tun wir mit Liebe, mit Freude und mit Hoffnung, dass Jesus das Wunder tut. Und dann sind wir Teil seiner Geschichte. Nicht indem ich das Tolle mache, sondern indem ich einfach Gott das hinhalte, was mir gerade möglich ist, was ich für Fähigkeiten habe, was ich für Zeit habe, wie mein Bankkonto aussieht, wie mein Gebetsleben, wie mein Glaube aussieht, das gebe ich ihm. Und sage Gott, das ist alles, was ich gerade geben kann. Alles, was ich gerade geben kann, ist, dass ich meinen Chef nicht Arschloch nenne. Hey, manchmal ist das so. Manchmal ist es so. Manchmal ist der Glaube so klein. Und die Motivation so klein und der Bock so klein und das Generve so groß. Und ich denke, alles, was ich jetzt gerade schaffe, ist, dass ich mich zusammenreiße, nicht irgendwie um mich zu schlagen. Und dann sagt Gott, es ist okay, wenn das alles ist, was du gerade geben kannst, dann gib mir das Kleine. Gib mir das Kleine. Wisst ihr, wachsen wir in unterschiedlichen Umständen und Elternhäusern auf und der eine hat die Möglichkeit, viel zu geben, der andere hat nicht so die Möglichkeit, viel zu geben. Der eine hat viele Gaben mitgekriegt, der andere weniger. Kann passieren. Das bisschen, was ich habe, Gott, ich gebe es dir, ist deine Geschichte. Der Stammbaum, der zeigt noch etwas anderes. So ein Stammbaum ist sehr wichtig gewesen damals, weil er nicht nur etwas darüber ausgesagt hat, wo man herkommt, sondern eben auch eine Aussage getroffen hat, wer man ist. Heutzutage gibt es die Möglichkeit, in Norddeutschland aufzuwachsen und als meinetwegen von armen Eltern, die hatte ich jetzt nicht, aber keine Ahnung, und am Ende als Theologe in der Schweiz zu landen. Das ist möglich. War damals kaum möglich. Meine Herkunft hat meine Identität geprägt. Mehr Generationen haben zusammengewohnt. Das hat geprägt. Mein Beruf, mein Wohnort, wen ich geheiratet habe, war unglaublich stark geprägt von dem, wo ich herkomme. Wer kennt den Film Ritter aus Leidenschaft? Oh, super, das sind ein paar Leute. Was sagt der Heath Ledger, als ihm jemand sagt, hey, du bist ja völlig verrückt, du bist überhaupt kein Ritter, das funktioniert nicht. Was sagt er? Ein Mann kann seine Sterne neu ordnen. Yes. Das ist so was Besonderes gewesen, weil heutzutage kann das eigentlich jeder so halbwegs. Ja, man hat gerade in der Schweiz ein sehr durchlässiges System auch, wo man aufsteigen kann. Aber das war damals absolut nicht möglich und er durchbricht dann die ganzen gesellschaftlichen Schranken und so weiter. Deswegen sagt er diesen super männlichen Satz. Toll, ja. Also, ich liebe ihn. Die Bibel sagt, ja, ehre Vater und Mutter. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Ist ein interessanter Satz. Und es geht, ich will nicht zu sehr in die Tiefe einsteigen, die Zeit, die schreitet auch weiter. Und die Katrin guckt mich schon augenzwinkernd an. Sie wollte damit sagen, beeil dich endlich. Keine Ahnung. Wir müssen auch an unserer nonverbalen Kommunikation arbeiten. Aber es ist lustig, ganz oft, wenn ich hier bin, dann tatsächlich sind wir als Team hier am Start. Super, Katrin, top. Ehre Vater und Mutter bedeutet an dieser Stelle also nicht nur, ich ehre, wo ich herkomme, meine Eltern. Das heißt nicht nur, ich bin versöhnt mit meiner Herkunft. Bin versöhnt mit meiner Herkunft, ganz wichtig, ja. Auch wenn da nicht alles gut war, ich bin versöhnt damit. Sondern es bedeutet dann auch, ich bin, also für jemand, der das damals gelesen hat, ja, für uns halt nicht mehr so, aber Heath Ledger hätte das noch verstanden. Sondern es bedeutet auch, ich bin versöhnt mit dem, wo mich meine Herkunft hingebracht hat. Ich bin versöhnt mit der Prägung. Ich bin versöhnt mit den Möglichkeiten, die mir mit auf den Weg gegeben worden sind. Ich bin versöhnt mit meinen Fähigkeiten, ich bin versöhnt mit meinem Aussehen, ich bin vielleicht versöhnt mit meinem Job, ich bin versöhnt mit dem, wo ich im Leben stehe. Das ist so wichtig. Wenn ich das nicht bin, fange ich an zu hadern und zu meckern. Und das kleine bisschen, was ich sehe, ich gebe es nicht Gott, sondern ich klammer mich dran, weil es ja ach so wenig ist, was ich habe. Und das möchte ich nicht weggeben, das möchte ich für mich behalten. Und der andere hat ja viel mehr. Und wie gemein ist das denn? Ehre Vater und Mutter, ich bin versöhnt mit dem, wo ich herkomme, mit dem, wie mich das geprägt hat. Und ich bin versöhnt mit dem bisschen, was ich habe. Mit dem ganz kleinen bisschen. Und ich kann sagen, Gott, ich gebe dir das. Ist nicht viel. Ich hätte gern mehr. Ich hätte gern mehr. Aber gut, ich danke Gott. Danke für das, was hier ist. Und ich will dir das anvertrauen, dass du das Wunder tust. Und du kannst es, Gott. Es ist deine Geschichte. Und ich möchte mich dort mit einklinken. Und ich weiß, dass es mein Leben weiterbringen wird, wenn ich dir das bisschen gebe. Sei versöhnt mit deinen zwei Fischen. Ich möchte euch zum Abschluss noch eine Geschichte erzählen, wo mich das Thema persönlich extrem angesprochen hat. Ich habe euch hier mal so ein Foto mitgebracht, das sieht jetzt für euch sehr unscheinbar, sehr befremdlich aus vielleicht. Das ist ein Foto aus meiner Heimat. Ich habe als Kind jahrelang Fußball gespielt. Und zwar dermaßen unbegabt und sinnfrei. Es könnt ihr euch nicht vorstellen. Es gab diese wunderschöne, kuriose Situation. Wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die sehr viel schlechter ist als wir. Ich war vielleicht 10 oder 11, ganz grob. Na, schon vielleicht 12, 13. Und es war klar, wir würden sehr hoch gewinnen. Und es war nur die Frage, wie hoch können wir diesen Gegner denn schlagen, um ihn so richtig zu demütigen. Und dann kam es zu der Situation, dass wir einen Elfmeter bekommen haben. Und jetzt war die Idee, okay, wie können wir den Gegner am meisten demütigen? Wir lassen den schlechtesten Schützen antreten. Das war ich. Ich habe jahrelang auf diesem Fußballplatz Zeit und Talent unglaublich verschwendet. Und es gab mal einen Moment in meinem Leben, wo ich mich darüber aufgeregt habe und dachte, Mama und Papa, ganz ehrlich, warum habt ihr das nicht mal gesehen? Warum habt ihr mich nicht gefördert? Warum habt ihr mir nicht da geholfen, wo ich was konnte? Was habe ich da jahrelang eigentlich sinnlos auf dem Fußballplatz gemacht? Mehrmals die Woche. Habt ihr mich nicht gesehen, ja? Und ich weiß, ich will das nicht verharmlosen. Es gibt durchaus noch intensivere Situationen, auch in seinem Elternhaus, die wesentlich herausfordernder sind, als nur, dass man Fußball spielen muss, ja? Aber es geht hier um ein Prinzip. Zu sagen, ich, Ich nehme das an. Ja, wenn meine Eltern mich Volleyball oder Klettern geschickt hätten, wäre ich jetzt vielleicht Olympiagold. Super, toll, ja? Irgendeine Ausrede muss ich ja haben, dass ich es nicht weitergebracht habe. Aber ja, könnte ja sein, dass ich jetzt besser wäre, dass ich jetzt mehr könnte in irgendeinem Bereich, wenn meine Eltern mich dort gefördert haben. Wenn der Start besser gewesen wäre. Aber es ist ein Prinzip dahinter, zu sagen, ich bin versöhnt mit dem, wie meine Eltern mich groß haben werden lassen und da war nicht alles perfekt. Ich bin damit versöhnt und ich sage, ich kann das jetzt annehmen, wo ich jetzt stehe und wo mich das hingebracht hat. Ich nehme es an. Ich sage, es ist jetzt so. Ja, ich könnte jetzt Olympiameister, Sieger, Gold sein, super, und könnte dann, weiß ich nicht, was toll ist halt nicht, aber das, was ich jetzt habe, wo ich jetzt stehe, Gott, ich gebe es rein und du darfst deine Geschichte schreiben. Als ich mich dann damit mal auseinandergesetzt hatte, ist mir dann, habe ich dann in der, als ich das dann mal verarbeitet habe, habe ich dann mal die Internetseite von meinem alten Sportverein mir angeschaut und dachte, oh Mann, die müssen ihre Seite auch seit 20 Jahren neu machen und was, wo bist du da nur gewesen und so. Und dann gucke ich so zufällig auf die Adresse, auf die Adresse, in welcher Straße das gewesen ist. Und das war echt für mich ein mega Aha-Erlebnis. Neulandstraße. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber wir haben unsere Krishona-Gemeinde in Neuland umbenannt. Vor einem halben Jahr. Und es war für mich, als wenn Gott in dem Moment gesprochen hat und sagte, Michael, ich habe dich damals schon gesehen. Ich habe dich gesehen, wie du sinnlos auf dem Fußballfeld rumgelaufen bist. Ich habe dich gesehen, wie du diesen Elfmeter sinnlos mit Pike verwandelt hast, aber nur weil der Torwart noch schlechter war als du. Weißt du, es ist egal, wo du stehst. Es ist egal, was du gerade kannst oder was du nicht kannst, wie fähig du dich fühlst, wie glaubensstark du dich fühlst. Das heißt nicht, dass das alles gut ist. Aber da ist ein Gott, der dich sieht und der dich einladen möchte in diesem Jahr, dass du dich bei ihm einklinken darfst, der dein Leben sieht und sagt, ich möchte etwas Sinnvolles, ich möchte etwas Gutes daraus machen. Du darfst ein Teil dessen sein, was ich auf dieser Erde tun möchte. Und es wird dein Leben verändern. Und ich möchte diese Einladung wirklich aussprechen an dich. Das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Dass du diese Einladung annimmst an diesem Morgen. Bewusst. Du musst das nicht tun. Hier ist alles freiwillig. Wir sind eine Freikirche. Aber wenn du das spürst, sagst ja, irgendwie 2019 war schon okay, aber es könnte vielleicht auch weitergehen. Wenn du denkst, ja, ich möchte das annehmen, Gott. Du siehst mein Leben mit dem bisschen, mit dem vielen, was da ist. Und ich danke dir, dass ich dir das geben darf. Und du schreibst damit Geschichte. Es ist deine Geschichte, aber ich darf mich mit einklinken. Und du darfst diese Einladung Gottes annehmen. Diesen Morgen, du darfst ein Gebet ihm gegenüber formulieren. Und darfst dir sicher sein, dass er dein Leben sieht, da wo du jetzt stehst. Ich möchte beten. Gott, danke für deine Gegenwart. Danke, dass du ein liebender Vater bist. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. Danke, dass jeder die Möglichkeit hat, diese Kindschaft anzunehmen. Und dass wir dann einen Vater haben, der möchte, dass wir ein gutes Leben führen, ein sinnvolles Leben führen. Danke, dass du uns fördern möchtest, fordern möchtest. Dass du derjenige bist, der Leben schenkt. Und in dessen Geschichte wir uns hineinstellen dürfen und von uns wieder Leben ausgehen kann. Danke dir dafür, dass du auch mit uns gehst in die nächste Woche und wir uns sicher sein dürfen. Du schützt uns, unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist. Danke, dass du der gute Vater bist. Amen.